SBS in deutscher Sprache.
Der Anneliese Mayer Forschungspreis wird von der Humboldt-Stiftung für international herausragende Forscher und Forscherinnen in den Geistes- und Sozialwissenschaften verliehen, um die Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland zu fördern. Also primär ermöglicht der Anneliese Mayer Forschungspreis einen Forschungsaufenthalt in Deutschland, aber dann gibt es noch zusätzliches Geld, um auch die Nachwuchsförderung wiederum gezielt auf die Zusammenarbeit mit Deutschland hin zu fördern. Und die Nominierung, also der Preis wird vergeben aufgrund einer Nominierung einer deutschen Universität. Man kann sich also nicht selber bewerben. Und ich wurde von Kolleginnen, Frau Professor Gogolin und Frau Professor Dorit Lengel von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg vorgeschlagen. Wir arbeiten schon relativ lange zusammen und kennen uns länger, unter anderem dadurch, dass Macquarie University und Hamburg die Universität Hamburg eine sehr ausgereifte Partnerschaft schon über viele Jahre gepflegt haben. Und wir haben zum Beispiel zusammen auch Doktorarbeiten betreut. Also es gibt die Möglichkeit, einen Double Degree, einen Joint Degree zu machen, der sowohl einen Doktortitel der Universität Hamburg als auch von Macquarie University verliehen wird. Und so haben wir also schon länger zusammengearbeitet und der Preis ermöglicht uns also jetzt diese Kooperation weiterzuführen und uns auf vergleichende erziehungswissenschaftliche Forschung im Bereich Sprachlernen im Migrationskontext zu konzentrieren.
Genau da sind wir jetzt auch schon. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, mit welchem Thema Sie sich in der Forschungsarbeit auseinandergesetzt haben?
Genau, unser Thema ist der Spracherwerb von Migranten. Und wir konzentrieren uns vor allem auf Neuankömmlinge in einer Gesellschaft. Das ist in Deutschland ja momentan ein sehr großes Thema. Wie werden Migranten, Migrantinnen sprachlich und sozial in die Gesellschaft integriert und wie funktioniert es über die Generationen? Also meistens Migranten, die ankommen, sind ja Erwachsene, aber dann Sprachen lernen müssen nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Und wie kann man gleichzeitig aber auch die Herkunftssprachen erhalten und fördern, weil wir wissen, dass sie ein sehr wichtiges Potenzial haben. Und in Australien wurden solche Forschungen ja schon länger gemacht. Also man versteht sich Australien versteht sich ja als Einwanderungsland und hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs sehr aktiv das Sprachlernen von Einwanderern gefördert. Und so passt es eigentlich ganz gut, diese beiden Länder da spezifisch auf diese Forschungsausrichtung hin zu vergleichen.
Also haben Sie die dann verglichen im Sinne von, wie macht das Deutschland, wie macht das Australien?
Genau, das ist also eine Forschungsrichtung. Das andere, was wir so machen, sind ethnografische Forschungen. Das heißt, teilnehmende Beobachtung in Institutionen, wo Sprachlernen stattfindet, also Schulen zum Beispiel, um zu gucken, wie lernen Kinder jetzt einerseits Englisch, andererseits welche Rolle spielt die Muttersprache? Und eine ganz wichtige Forschungsfrage ist für uns eigentlich nicht primär das Sprachlernen, sondern welche Brücken und Barrieren ermöglichen bestimmte Sprachrepertoires. Also wie schwierig ist es, gleichzeitig eine Sprache zu lernen und gleichzeitig neue Inhalte zu lernen. Also ein großes Problem für Kinder zum Beispiel, die mit einer anderen Sprache, also Schulsprache, an die Schule kommen, ist, dass sie im Beisein von Muttersprachlern nicht nur die Sprache lernen müssen, sondern ja auch Lesen und Schreiben und Mathematik und Sozialkunde und Erdkunde und also all diesen Fachstoff, den man auch lernen muss. Und Es gibt also sozusagen eine Doppelbelastung. Und da zu sehen, wie kann man also helfen, dass diese Doppelbelastung nicht zum Schulversagen von Migrantenkindern wird, das ist also die wichtige Frage, die wir uns in unserer Forschung stellen. Und genauso gilt es auch für Erwachsene übrigens, die in den Arbeitsprozess eingebunden werden, die haben genauso diese Doppelbelastung, dass sie halt gleichzeitig die Sprache lernen müssen oder die Sprache verbessern müssen und aber gleichzeitig in dieser Sprache funktionieren. Also man muss in der Sprache kommunizieren, die man erst lernt. Und das ist so eine Doppelbelastung, die dann halt all diese Fragen aufwirft. Wie kann man eine gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht, am Wissen, am Arbeitsprozess, überhaupt an der ganzen Gesellschaft ermöglichen.
Jetzt haben Sie das gerade schon angesprochen. Ich weiß, dass Forschung ganz schön lange dauern kann. Haben Sie denn aber mittlerweile schon Wege gefunden, um die Doppelbelastung für zum Beispiel Kinder zu minimieren?
Also und natürlich sind wir nicht die Einzigen, die daran arbeiten. Also das sind große Forschungsthemen, die natürlich auch in den USA vor allem, Kanada, also andere Einwanderungsländer schon lange ein großes Thema sind. Was wir wissen, dass wichtig ist, ist einerseits gezielte Sprachförderung zu haben. Also was man sehr oft macht, ist so ein Sink-or-Swim-Approach. Also man schmeißt die Kinder da rein und dann denkt man halt, die gehen jetzt in die Schule und die hören nur noch Deutsch oder hören nur noch Englisch und dann wird es schon, weil die Kinder ja angeblich so schnell Sprachen lernen. Aber man wird da leicht getäuscht, weil Kinder zwar sehr schnell die gesprochene Sprache lernen und oft ohne Akzent sprechen, aber Sprachlernen beinhaltet auch eine akademische, ich kann es jetzt gar nicht auf Deutsch sagen, eine Academic Proficiency zu erwerben. Und es gibt sozusagen, Sprache besteht aus mehreren Teilen. Einerseits, dass man halt flüssig reden kann, aber andererseits, dass man auch komplexe Texte verstehen kann, lesen und schreiben kann. Und diese komplexen Texte zu verstehen, ist sehr wichtig, um neues Wissen durch Sprache zu erwerben. Und das übersieht man oft. Also um die Kinder effektiv zu unterstützen, muss man tatsächlich auch gezielten Sprachunterricht denen anbieten. Das ist eines, was wir wissen. Und das andere, was wir wissen, ist, dass es auch sehr wichtig ist, die Herkunftssprache zu stärken und weiter zu fördern. Weil wenn Sie ein kleines Kind haben, das also jetzt, sagen wir mal, bis 5 Jahre in anderen Sprache gesprochen hat und dann plötzlich in die Schulsprache reingeschmissen wird, sich nur noch auf die Schulsprache konzentriert und dann stirbt die erste Sprache in gewisser Weise ja ab oder entwickelt sich nicht weiter. Und dann gibt es ein Phänomen, das heißt subtraktive Zweisprachigkeit, dass eigentlich die Sprache, die Familiensprache entwickelt sich nicht weiter, aber die Schulsprache hat keine gute Basis. Und das führt also wieder zu all diesen Schwierigkeiten, die oft als Lernschwierigkeiten diagnostiziert werden oder missdiagnostiziert werden als Lernschwierigkeiten, in Wirklichkeit aber Sprachschwierigkeiten sind. Also sich auf die Sprache zu konzentrieren, ist tatsächlich was, auf den Sprachunterricht zu konzentrieren und auf beide Sprachen zu konzentrieren, ist tatsächlich etwas, was die Forschung halt gefunden hat, ist sehr, sehr wichtig für den Schulerfolg von Migrantenkindern.
Das heißt, wenn ich mit meinen kleinen Kindern jetzt nach Australien komme, muss ich aber auch gleichzeitig neben der Tatsache, dass sie dann Englisch lernen und ich denen auch beim Englischlernen helfe, muss ich auch weiterhin das Deutsch stärken, am besten dann deutsche Bücher vorlesen.
Finde ich, ist ganz, ganz wichtig tatsächlich. Und gerade, das ist also eine interessante Frage für deutsche Einwanderer hier in Australien, Die Deutschen sind ja eine der Gruppen, die am allerschnellsten ihre Herkunftssprache aufgeben in einem Einwanderungskontext. Also ich weiß nicht, ob Sie jemals diese Zahlen gesehen haben. Es gibt so Studien auf der Basis von Australian Bureau of Statistics Data, die also vergleichen die verschiedenen Einwanderergruppen, wie lange die so ihre Sprachen erhalten. Und die Deutschen und die Niederländer sind also die Gruppe, die oft schon in der ersten Generation das Deutsche oder das Niederländische abgeben. Während was so typischer ist, dass halt die erste Generation dominant in der Herkunftssprache ist, und also zweisprachig, aber die Herkunftssprache als die stärkere Sprache hat, dass die zweite Generation dann dominant im Englischen ist, aber immer noch die Herkunftssprache irgendwie zu Hause oder in der Familie spricht. Und dann die dritte Generation ist typischerweise einsprachig im Englischen.
Also man hört, dass Sie sich ausgiebig damit beschäftigt haben und auch ein großes Wissen zu dem Thema angesammelt haben. Da ist ja so ein Forschungspreis auf jeden Fall eine gute Anerkennung. Was bedeutet Ihnen der Preis denn jetzt eigentlich?
Also der Preis bedeutet einerseits für mich persönlich natürlich eine Anerkennung der Forschung, die ich über viele Jahre schon gemacht habe, und besonders auch der kollaborativen Forschung, die ich zusammen mit den Kolleginnen in Hamburg gemacht habe. Und andererseits ermöglicht mir der Preis halt tatsächlich finanzielle Mittel in die Nachwuchsförderung zu stecken und sozusagen für die Forschung in der nächsten Generation beizutragen. Und Nachwuchsforschung ist für mich persönlich ein großes Anliegen und ist mir also auch eine große Freude. Und so ist es einerseits eine große Ehre, aber andererseits einfach etwas Schönes, das ich weitergeben kann.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.